Deutschlandfunk Kultur, Rang 1.
Welche jungen RegisseurInnen prägen aktuell das Theater? Wer hat sich in den letzten Jahren auf der Bühne durchgesetzt und haben die alle eigentlich irgendwas gemeinsam? Diese Frage hat sich die Theaterfachzeitschrift Theater der Zeit gestellt und in einem gerade erschienenen Arbeitsbuch 20 Porträts junger RegisseurInnen versammelt, die heute als tonangebend gelten dürften. Werkstück 2 heißt dieses Arbeitsbuch. Warum 2, das klären wir auch noch. Aber erstmal begrüße ich die Herausgeberin von Werkstück 2 und Theater der Zeit, Redakteurin Nathalie Eckstein. Hallo.
Hallo.
Ja, 20 Regieporträts von Claudia Bossart bis Christopher Rüping, von Florentina Holzinger bis Julien Gosselin. Trotzdem ist es natürlich nur ein Ausschnitt der aktuell markanten Regiepositionen. Man kann auch sagen, da gibt es natürlich noch viele andere, die man auch mit hätte aufnehmen können. Wie kam denn genau jetzt genau diese Auswahl zustande?
Wenn man so eine Auswahl zusammenstellt, dann ist das natürlich keine Bestenliste. Das ist keine kanonische Liste und sie muss unvollständig sein. Mir war wichtig, eine möglichst vielfältige, aber vielleicht exemplarische Auswahl zu finden, die Arbeitsweisen repräsentieren kann, die eben den aktuellen Stand der Schauspielregie spiegeln. So arbeiten die Regisseurinnen auch sehr unterschiedlich. Also es gibt Regisseurinnen, die eine Schauspielsparte eines Stadttheaters leiten, wie Julia Wissert. Oder es gibt welche, die als Hausregisseurin in einem Haus verbunden sind, wie Elsa-Sophie Jach. Und es gibt natürlich auch viele Freie. Es gibt auch internationale Positionen, Stas Zirkow und Evelina Maciniak. Die wollte ich natürlich mit einbeziehen, genauso wie den gesamten deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich und die Schweiz.
Jetzt kann man ja sagen, eine Sache, die alle mit Sicherheit verbindet, ist, dass sie alle so ungefähr zwischen Mitte der 80er und Anfang der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts geboren wurden. Also die gehören jetzt nicht zu den so allerjüngsten Vertretern ihres Fachs. Das sind schon eher etablierte Leute. Das sind Leute, die auch jetzt in Leitungspositionen streben. Wie Sie haben es gesagt, Julia Wissert ist schon Intendantin in Dortmund. Pina Karabulut, die porträtiert wird, wird Intendantin, Co-Intendantin am Schauspielhaus Zürich. Sie schreiben im Vorwort des Buchs, das Alter solle als so eine Art Wegmarke verstanden werden. Heißt das denn, es gibt sowas wie eine ansatzweise geteilte biografische Erfahrung, die irgendwie in dieser Generation gemeinsam haben?
Trotz durchaus verschiedener Herkünfte eint die RegisseurInnen biografisch sicher, dass sie die erste Generation ist, die deutsche Teilung höchstens als Kind erlebt hat. Mhm. Und insofern die RegisseurInnen in Deutschland aufgewachsen sind, sind sie in einem geeinten Deutschland aufgewachsen. Und für die sogenannten Millennials, als die diese Generation ja auch bezeichnet werden könnte, spielt sicher auch die Selbstverständlichkeit des Internets eine Rolle. Also die Erfahrung einer globalisierten Welt, in der dann aber auch der Klimawandel und dessen Folgen so unmittelbar spürbar werden. Auch die wichtigen kulturpolitischen Debatten der letzten Jahre, also Feminismus, Kolonialismus, Rassismus, haben sich sicherlich im Denken und in den Arbeiten niedergeschlagen.
Mhm. Trotzdem sind das ja jetzt Ästhetiken, wie sie teilweise auch unterschiedlicher kaum sein könnten. Also es gibt so einige, die sind bekannt für ziemlich formale, strenge Setzungen. Lucia Bieler, Rike Süsko. Dann gibt es RegisseurInnen darunter, die eher mit, ich würde sagen, offenen Formen arbeiten. Marie Schleef, Jan-Christoph Gockel zum Beispiel. Gibt es denn überhaupt irgendwas, was die vereint, diese Generation von RegisseurInnen, auch so im Ästhetischen?
Ich würde sagen, ästhetisch eint sie ein bestimmter Subversionsversuch. Der Versuch, Bestehendes in Frage zu stellen, neu zu erzählen, weiblicher, migrantischer, queerer zu erzählen, vielleicht auch für ein neues Stadtpublikum und vielleicht auch konsequent kollektiv zu erzählen, wie Florentina Holzinger, die sogar Maschinen und Materialien in ihre Gemeinschaft mit einbindet. Auch der Umgang mit Klassikern ist sicher einer, der die auf eine Art eint, in dem Sinne, als dass Stoffe verändert werden, überschrieben werden, abgewandelt werden, aus neuen Perspektiven beschrieben werden. Die schon erwähnte Pina Karabulut wäre da ein sehr gutes Beispiel, die sich mit Humor und einem feministischen Anspruch Klassikern widmet. Oder Alexander Eisenach und Julien Gosselin, die eine eigene Dramaturgie in ihre Stücke implementieren und die Texte eher als Material behandeln, denn als fertiges Stück.
Es ist jetzt das zweite Mal, dass Theater der Zeit so ein Arbeitsbuch zu einer aktuellen Regiegeneration vorlegt. Das erste Werkstückbuch erschien 2003, das ist jetzt über 20 Jahre her. Wenn man das mal vergleicht, dann fällt einem natürlich als erstes, glaube ich, also mir ging es zumindest so, der Geschlechteraspekt auf. 2003 waren es 4 Frauen gegenüber 23 Männern, die da porträtiert wurden. Jetzt haben sich die Verhältnisse komplett umgekehrt. 12 Frauen oder auch non-binäre Personen und nur noch 8 Regisseure, männliche Regisseure. Kann man sagen, dass das vielleicht die weitreichendste und so auch offensichtlichste Entwicklung im Theater der letzten 20 Jahre ist, dass diese Dominanz der Männer gebrochen wurde? Oder ist es auch eher so der Ausschnitt, der da gewählt wurde?
Ich glaube, ich würde ein bisschen allgemeiner sagen, dass die einzige Entwicklung, die sich abzeichnet, ist, dass das Theater vielfältiger geworden ist. Und da spielen Frauen oder weiblich gelesene Personen und nonbinäre Personen natürlich eine Rolle. Es gibt noch verschiedene andere Aspekte. Ich glaube auch, dass sich die Darstellung verändert hat. Also wir sind in den letzten 20 Jahren von der Idee abgerückt, dass wir objektiv über Theater sprechen können. Und wir sind uns alle unserer eigenen Perspektive bewusster geworden. Und so sind auch die Porträts sehr unterschiedlich geworden. Es gibt ganz klassische, die anhand verschiedener Arbeiten eben den Weg erzählen. Es gibt Gesprächsformate und es gibt auch die performative Unterwanderung des Formats eines Einzelporträts bei Heinrich Horwitz, wo es eben um sehr, sehr kollektive Arbeit geht, wo das Einzelporträt vielleicht gar nicht so sinnvoll ist.
Trotzdem nochmal die Frage, kann man vielleicht sagen, dass es so ein bisschen damit zu tun hat, dass das eher jetzt wirklich auch schon die durchgesetzten Leute sind, die eben zu wichtigen Festivals eingeladen werden, die beim Theatertreffen sind, die jetzt auch schon in die Spitzenpositionen an den Häusern kommen und dass es darunter, jetzt ohne das werten zu wollen, aber so in der Fläche der ästhetischen Positionen um diese Diversität vielleicht doch gar nicht so gut bestellt ist, wie man das denken würde oder den Eindruck bekommt?
Das kann bestimmt sein. Ich habe die Auswahl natürlich auch so getroffen, dass es schon einen bestimmten Arbeitsweg gibt, den man nachvollziehen kann und es nicht absolute Newcomerinnen sind, die vielleicht noch sehr am Anfang und auch noch in einem Ausprobieren ihrer eigenen Arbeit stehen.
Geht ja auch um tonangebende oder stilprägende RegisseurInnen gerade. Nun hat ja diese Generation auch von der vor ihr gelernt, also sozusagen von der Generation, die in Werkstück 1 porträtiert wurde, setzt sich aber natürlich, Sie haben es gesagt, auch bewusst von ihr ab. Gibt es etwas, was Sie in der aktuellen Regiegeneration vielleicht auch so ein bisschen vermissen, was die alte in Anführungszeichen ausgezeichnet hat? Also manche, gerade ältere ZuschauerInnen sagen ja gerne, es fehlt so ein bisschen das Genialische.
Ich glaube, dass der Abschied vom Begriff des genialischen Einzelkünstlers eigentlich notwendig und überfällig war und das Geniekonzept immer schon eine männliche, weiße Fiktion war. Und sich hoffentlich durch den Abschied vom Begriff auch das Selbstverständnis verändern kann. Insofern, als dass der Regieberuf kein Machtberuf mehr ist, sondern hoffentlich ein Verantwortungsberuf ist, was vielleicht sehr, sehr viel produktiver werden kann.
Vielleicht verschiebt sich ja das Genialische dann auch nochmal mehr ins Ästhetische. Also wenn ich an jemanden wie Julien Gosselin denke, der wahrscheinlich noch am ehesten von den hier Porträtierten sowas Genialisches im klassischen Sinne hat, indem er so Riesenabende entwirft, die viele, viele Stunden dauern und mit allen möglichen Techniken arbeiten, dass da vielleicht doch das Genialische wirklich eher auf der Bühne und in den ästhetischen Entwürfen stattfindet und weniger in dem, wie man sich drumherum so aufführt.
Das wäre zu hoffen.
Jetzt stehen wir ganz am Ende dieser Spielzeit. Wenn wir mal zurückschauen, gab es so etwas wie einen Trend, den diese Generation, die hier porträtiert wird, in dieser zu Ende gehenden Spielzeit so mitgeprägt hat? Oder anders gefragt, war es überhaupt eine gute Spielzeit fürs Theater?
Ich glaube, den einzigen Trend, den ich so aus der letzten Saison überhaupt benennen könnte, wäre, dass inklusive Theaterformen mehr im Mainstream ankommen. Also der Kaukasische Kreidekreis bei den Salzburger Festspielen oder Riesenhafte Mittelerde, da waren zwei inklusive Theaterprojekte zu großen Festivals eingeladen. Dazu haben wir auch ein Spezial gemacht, das inklusive Theaterformen am Stadttheater bespricht. Und ich weiß nicht, ob ich das als Trend bezeichnen würde, aber das schließt dann die Frage von Macht und Verantwortung an, die vielleicht gerade anders verhandelt werden kann. Strukturen und Menschen, Tagebuch einer Hospitantin 2.0, hat gerade erst den Publikumspreis beim Körperstudio gewonnen. Und Florentina Holzinger hat ihre erste Musiktheaterproduktion in Schwerin gemacht und da eine neue queer-feministische Religion ausgerufen. Und die Frage von Nachhaltigkeit wurde anders gestellt. Mit klimaneutralen Produktionen wie Eure Paläste sind leer, All We Ever Wanted oder Die Leiden des jungen Werther in Weimar. Und ich glaube, da sieht man, dass das Beispiele sein könnten, wie die von mir besprochene Frage von der Verschiebung von Macht zur Verantwortung vielleicht sichtbar werden kann. Und zur zweiten Frage, ob das eine gute Spielzeit war, ich glaube insgesamt eher nicht. Der 7. Oktober war natürlich ein Schock. Der darauf folgende Krieg in Gaza hat zu kulturpolitischen Debatten geführt, die auch alle noch nicht vorbei war. Dann kam der Tod von René Polesch, der ein Wegbereiter und Wegbegleiter für mindestens zwei Generationen im Theater war. Und wir gehen aus der Spielzeit raus mit dem Blick auf die Wahlen in Ostdeutschland, wo die Theaterfinanzierung in Thüringen bis 2032 gesichert ist. In Sachsen sieht das aber ganz anders aus.
Und trotzdem haben hoffentlich auch in dieser Spielzeit einige Stimmen sich aufgedrängt, die dann für eine mögliche dritte Ausgabe von Werkstück in Frage kommen. Dauert dann vielleicht auch nicht ganz 20 Jahre bis zum nächsten Mal. Jetzt gibt es erstmal Werkstück 2, die neue Regiegeneration, erschienen im Verlag von Theater der Zeit. Kostet 24,50 Euro und herausgegeben hat das Arbeitsbuch Nathalie Eckstein. Vielen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön.